Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Religionsfreiheit ist ein bedrohtes Menschenrecht. Im politischen Diskurs steht es aber oft hinter wirtschaftlichen und diplomatischen Interessen zurück. Und momentan natürlich auch hinter dem alles beherrschenden Thema Corona. Nicht so für Volker Kauder, den langjährigen Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Er ist ständig weltweit unterwegs, um für Religionsfreiheit einzutreten, insbesondere für christliche Minderheiten. In seinem Vortrag, den Sie heute und in der kommenden Woche hören, geht er auf aktuelle Brennpunkte der Christenverfolgung ein und zeigt auf, dass Religionsfreiheit auch in Deutschland kein Nischenthema ist. Was kann Politik und jeder Einzelne für Religionsfreiheit tun? Auch darauf gibt der Vortrag Antworten. Er wurde aufgezeichnet bei der Veranstaltung Herausforderung Religionsfreiheit im Februar 2020 in Meckenheim bei Bonn. Veranstalter waren die Jakob-Christian-Adam-Stiftung zusammen mit uns, dem päpstlichen Hilfswerk Kirche in Not.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich für die freundliche Begrüßung und ich habe mich auf den heutigen Vormittag sehr gefreut. Können Sie sagen, das werden die immer sagen, wenn sie irgendwo sind. Aber es ist so, obwohl ich sehr früh aufstehen musste, schon um vor 5 Uhr, um den Flieger zu kriegen und hierher zu kommen. Aber es ist mir ein Anliegen, über das Thema, das wir heute gestellt bekommen haben, Religionsfreiheit, verfolgte Christen, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen und über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich rede nicht über Buchwissen, sondern ich spreche nur über Situationen, die ich höchstpersönlich bei meinen vielen Aufenthalten in der ganzen Welt erlebt habe. Ich soll Sie herzlich grüßen von Ihrem Abgeordneten Norbert Röttgen, der gerne heute dabei sein würde, aber er hat als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses heute Morgen noch Termine in Berlin und konnte deshalb nicht hierher kommen. Ich habe gesagt, ich würde einen Gruß von ihm ausrichten und der wird ja sicher noch Gelegenheit haben, andermal dann zu kommen. Sie haben, Herr Dr. Günther, gesagt, das Thema, das wir heute haben, ist bedrückend, beklemmend. Es ist nicht ganz einfach. Stimmt. Aber wer sich mit dem Thema Religionsfreiheit und verfolgte Christen beschäftigt, erlebt auch etwas unglaublich Schönes und Erfreuliches. Dass wir in unserer Welt, in Deutschland, in Europa, so fast nicht mehr erleben können. Ich habe erlebt, dass dort, wo die Christen besonders unter Druck sind, die Glaubenskraft und die Glaubensfreude um ein Vielfaches höher ist als hier bei uns. In den Ländern, wo die Christen Angst haben müssen, wenn sie in den Gottesdienst gehen, an ihrer Weihnachtsfeier in Ägypten beispielsweise, dass sie getötet werden, ist die Glaubensüberzeugung so groß, dass die koptischen Christen sagen, das muss man sich mal kurz vergegenwärtigen, ob das in unserem Land möglich wäre. Die koptischen Christen, die auch heute noch unter Druck sind, sagen, das hat Gott, der Herr, für uns ausersehen, dass wir Märtyrerkirche sein müssen. Religionsfreiheit und der Einsatz für verfolgte Christen war über viele Jahre hinweg gar kein so richtig politisches Thema. Und ich bin immer wieder gefragt worden, wie sind Sie gerade als Fraktionsvorsitzender auf dieses Thema gekommen? Oder Journalisten haben zu mir gesagt, haben Sie eigentlich nicht genug zu tun, dass Sie sich mit so einem Nischenthema noch beschäftigen müssen? Und ich habe darauf nur erklärt, dass dieses Thema, die Situation der Christen in Bedrängnis und Verfolgung, ja überhaupt kein neues Thema ist. Wenn man sich als überzeugter Christ mit der Religionsgeschichte befasst, kann man sehen, dass die Christen eigentlich immer verfolgt waren. Oder wenn man die Apostelgeschichte liest oder auch die bewegenden Berichte der Paulusbriefe beispielsweise, weiß man, dass die Christen immer unter Druck waren und sie trotzdem ihren Glauben bewahrt haben. Aber ich habe als Fraktionsvorsitzender dann die große Chance gehabt, dass ich in der ganzen Welt Staatsleute treffen konnte und dass ich diese Reisen machen konnte und dass meine Aussagen zu diesem Thema auf einmal ein ganz anderes Gewicht bekommen haben. Und dies habe ich auch als ein Geschenk betrachtet und habe deshalb auch wie selbstverständlich in den Reden im Deutschen Bundestag zur Haushaltsdebatte, die besondere Aufmerksamkeit immer ausgelöst haben, über das Thema der bedrängten und verfolgten Christen in der ganzen Welt gesprochen. Ich möchte ein paar kurze Hinweise zu dem Thema Religionsfreiheit geben. Dann möchte ich über ein paar bedrückende neuere Entwicklungen in der Welt sprechen und dann vielleicht ein paar Hinweise zu unserer Situation. Die Religionsfreiheit ist zum ersten Mal in einem Rechtsakt kodifiziert worden, 1948 bei der UNO, in der Menschenrechtscharta der UNO, in der steht, dass jeder Mensch das Recht hat, seinen Glauben frei, öffentlich, unbedrängt zu leben. Das wäre an sich schon stark genug. Aber dann kommt der entscheidende Satz, der in der heutigen Zeit zu so viel Problemen führt. Nämlich der Satz, jeder hat das Recht, seinen Glauben zu wechseln. Der Glaubenswechsel, kann man sagen, gut, früher als ich jung war, haben die katholischen, evangelischen Pfarrer es auch nicht toll gefunden, wenn man den Glauben gewechselt hat. Ich bin, obwohl ich immer noch mit derselben Frau verheiratet bin, aus der Mischehe in eine konfessionsverbindende Ehe zumindest mal gekommen. Meine Frau ist katholisch, ich evangelisch und das war damals auch nicht so einfach, wie Sie sich vorstellen können. Aber wir haben jetzt eine andere Situation. Der Glaubenswechsel macht in vielen Ländern der Welt überhaupt kein Problem. Aber er ist dort zum Problem und er kann dort zum Todesurteil führen, wo der Islam Staatsreligion ist und wo die Muslime in einem Land die Mehrheit haben. Denn nach dem Islam kann man aus jeder Religion wechseln in den Islam, aber aus dem Islam nicht wechseln in eine andere Religion. Das ist eine Todsünde. Und es gibt jetzt Länder, die aus dieser sogenannten Todsünde Gesetze gemacht haben, die eben zum der Verurteilung führen. Und es sind auch oft die Länder, die in besonderer Weise auch Christen unterdrücken. Ich nenne Pakistan, wo es sogenannte Blasphemiegesetze gibt. Wer den Islam oder Allah beleidigt, wird mit der Todesstrafe belegt. Asian Bibi kennt fast jeder, die in den letzten Jahren eingesperrt war und jetzt nach Kanada hat Gott sei Dank auswandern können. Es sind aber auch Saudi-Arabien, was viele gar nicht so genau wahrhaben wollen, auch der Iran und manche andere Länder, wo eben der Glaubenswechsel unter Strafe gestellt wird und Konvertiten ein schweres Leben zu führen haben.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, heute mit Musik von Johann Christian Bach. Sie hörten die Symphonie in B-Dur Opus 9. Es spielte die Camerata Romana unter der Leitung von Eugen Duvier. Unser Thema heute ist Religionsfreiheit. Hören Sie weiter den Vortrag Herausforderung Religionsfreiheit vom CDU-Politiker Volker Kauder. Er wurde im Februar 2020 in Meckenheim bei Bonn aufgezeichnet. Veranstalter waren die Jakob-Christian-Adam-Stiftung und Kirche in Not.
Und wenn ich dann an diesem Thema Konvertiten bin, muss ich sagen, Religionsfreiheit heißt, dass wir alles dafür tun müssen, dass in unserem Land die Menschen ihre Religion frei und unbedrängt leben können. Und da haben wir seit einiger Zeit eine Erfahrung, die uns vor eine große Herausforderung stellt. Einige tausend Menschen, die aus dem Iran zu uns nach Deutschland gekommen sind und vielleicht sogar schon im Iran zum Christentum gekommen sind, aber jetzt hier in Deutschland zum Christentum konvertiert sind, werden wieder in den Iran zurückgeschickt, weil die Konversion nicht als hinreichender Asylgrund erkannt wird. Und wir wissen alle, dass Menschen, die nach einem Glaubenswechsel vom Islam zum Christentum gekommen sind, wenn sie wieder in den Iran zurückgeschickt werden, droht denen tatsächlich erheblichen Schaden, in vielen Fällen auch der Tod. Und es ist dort nicht nur der Staat, der diese Bedrängung auslöst, sondern natürlich auch viele Familien, die sagen, es ist eine Schande für unsere Familie, dass so etwas geschehen ist. Und in dieser Situation, muss ich sagen, fällt es mir sehr schwer, überall auf der Welt die Religionsfreiheit zu verlangen und mich für bedrängte Christen einzusetzen, wenn ich dann mit ansehen muss, dass aus unserem Land Christen in ein Land zurückgeschickt werden, wo sie mit erheblichen Repressalien zu rechnen haben. Wir führen intensive Gespräche mit dem Bundesinnenminister. Bisher waren wir noch nicht so erfolgreich, wie ich es mir wünsche. Aber die Geschichte der Verfolgung von Christen zeigt, dass viele kleine Erfolge nur durch jahrzehntelange Arbeit und auch öffentliche Diskussion ermöglicht werden. Wenn wir über Religionsfreiheit und auch verfolgte Christen sprechen, müssen wir im Grunde genommen jedes Land einzeln anschauen, weil in jedem Land die Situation eine andere ist. Und ich habe in den Koalitionsverhandlungen im Jahr 2017 nach der Bundestagswahl, nachdem wir wieder in eine große Koalition mussten, nachdem Jamaika nicht geglückt ist, dann durchsetzen können, dass wir einen Beauftragten bei der Bundesregierung für internationale Religionsfreiheit bekommen. Dies war nur möglich, weil die gute Katholikin Andrea Nahles mich in dieser Frage unterstützt hat. Denn ich habe schon zwei Anläufe vorher unternommen, da war es nicht möglich. Und dieser Bericht wird nun in den nächsten Wochen kommen und da haben wir großen Wert darauf gelegt, dass nicht allgemeine Aussagen gemacht werden, sondern dass jedes Land angeschaut wird. Und das kann natürlich wehtun, weil ich kenne bis auf Nordkorea, dem dortigen Chef Kim ist es völlig egal, was wir über ihn sagen. völlig egal. Aber ich kenne sonst kein einziges Land und keinen einzigen Staatschef, der es gerne hat, wenn wir ihm sagen, er sei Chef eines Verfolgerlandes oder wenn er nach Deutschland zum Besuch kommt, die Bundeskanzlerin ihm sagt, also wir haben da noch ein Thema anzusprechen, dass die Religionsfreiheit nicht gewährleistet wird. Das wollen die allermeisten nicht hören. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir die einzelnen Länder aufführen. Und wir haben einen Weltverfolgungsindex, der von Open Doors immer wieder vorgestellt wird, aber auch Kirche in Not entsprechende Informationen hat, wo wir sehen können, wo sind die 10, 15 schlimmsten Situationen auf der Erde. Und da ist natürlich Platz 1 Nordkorea, wo Menschen nicht nur, wenn sie den Staatschef kritisieren, eingesperrt werden, sondern auch die Zugehörigkeit zu einer christlichen Religionsgruppe führt automatisch dazu, dass sie in ein entsprechendes Lager kommen mit unglaublichen Bedingungen, die kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist dann Saudi-Arabien vorne dran, Afghanistan vorne dran, aber es ist auch, und das ist außerordentlich bedauerlich, die größte Demokratie der Welt, nämlich Indien, wo die Christen in besonderer Not leben. Die allermeisten Katholiken, auch in meiner katholischen Kirchengemeinde, glauben ja, dass in Kerala die katholischen Priester auf den Bäumen wachsen, dass man die runterschüttelt und dann kommen sie bei uns in den Kirchengemeinden an. Es gibt fast keine Kirchengemeinde in Baden-Württemberg, wo nicht mindestens ein Priester aus Kerala unterwegs ist. Aber das ist eine Sondersituation. In weiten Teilen Indiens haben wir große Probleme. Ein Schwerpunkt ist der Teilstaat Orissa, der fast eine Größe von Nordrhein-Westfalen hat. Das Land hat 1,3 bis 1,4 Milliarden Menschen. Und dort in Orissa sind die Christen in besonderer Weise unter Druck. Viele Katholiken, dort war eine intensive katholische Mission. Ich war zweimal dort. Dort haben vor allem die Hinduisten üben dort den Druck auf die Menschen aus. Warum gerade in diesem Orissa, in diesem Bundesland, würden wir sagen, hat die nationalistische hinduistische Partei BJP immer so stark abgeschnitten, dass sie in die Regierung konnte und hat immer den Innenminister verlangt. Und dann haben die dort ihren Druck auf die Christen ausgeübt. Und was war der eigentliche Anlass? Dort in dieser Region, ist eine bergige Region, nicht ganz einfach zu bereisen, leben sehr viele Menschen, die der sogenannten untersten Kaste angehören. Das Kastenwesen ist in Indien per Verfassung abgeschafft, aber das kollektive Gedächtnis der Menschen kennt es noch immer. Und die Hindus sagen nun, es ist ein unglaublicher Vorgang, dass die Christen behaupten, dass jeder Mensch eben Bild Gottes ist. Und dass diejenigen, die nach unserem Glauben durch diese unterste Kaste durch müssen, wegen ihres Vorlebens, dass die auf einmal erklären, wenn sie zum christlichen Glauben gekommen sind, wir sind eben Bilder Gottes mit einer unverwechselbaren, einzigartigen Würde. Und wenn man mit diesen Menschen dort spricht, ganz einfache Leute, und die einem davon berichten, was für eine ungeheuerliche persönliche Aufwertung und Wertschätzung es für sie war, als sie in der Kirchengemeinde gehört haben, ihr gehört zu uns und ihr seid Ebenbilder Gottes. Was das für die Menschen dort bedeutet hat, und dafür nehmen die das alles in Kauf, dass sie attackiert werden, umgebracht werden und in schweren Situationen leben. Noch heute, das war vor vielen Jahren, die ersten großen Attacken, leben vor allem die Frauen mit ihren Kindern vor ihren Dörfern, sehen auf die Felder, die ihnen früher gehört haben. und haben nichts, die Kinder keine Ausbildung, keine sanitären Anlagen, kein Wasser, überhaupt nichts. Und das ist eine wirklich schreckliche Situation. Und als der Präsident in Deutschland war, hat die Bundeskanzlerin ihn auf diese Situation angesprochen, hat er gesagt, ja, der Herr Kauder hat ein Buch geschrieben und da steht das alles auch schon drin, so sei es aber nicht. Auf jeden Fall, dann hat mich die Botschafterin auch gefragt und habe gesagt, wissen Sie, in der nächsten Auflage können Sie draußen sein, wenn die Situation sich ändert. So einfach ist es. Also man sieht, diese Öffentlichkeit herstellen ist ein ganz wichtiger Punkt, um auf die Situation hinzuweisen. Aber die Situation in Indien wird nicht besser. Und da kommt etwas, was ich mit einem kurzen Blick auch Sie bitte auf Deutschland noch einmal nachzuvollziehen. Wenn in Indien gesagt wird, richtiger Inder kann nur der sein, der Hindu ist. Hindu und indische Nationalität und Staatsbürgerschaft gehören zusammen. Und deswegen, das verstößt natürlich klar gegen den Grundsatz der Religionsfreiheit, deswegen ist es eine unheilvolle Mischung, wenn Nationalismus und solche religiösen Auswüchse eine Verbindung miteinander eingehen und andere Menschen dann davon ausschließen.
Das war der erste Teil des Vortrags Herausforderung Religionsfreiheit. Es sprach der langjährige Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, Volker Kauder. Nächste Woche dann der zweite Teil. Alles zum Thema Menschenrechte und Christenverfolgung können Sie nachlesen in dem Bericht Religionsfreiheit weltweit, den Sie bei Kirche in Not im Internet unter www.kircheinnot.de für nur 1 Euro bestellen können. Alle weiteren Informationen rund um das Thema finden Sie auch dort auf den Internetseiten oder wenden Sie sich telefonisch an das Hilfswerk. Jetzt blicken wir noch voraus auf das kommende Wochenende, wenn Kirche in Not wieder das traditionelle Jahresgedächtnis für ihren Gründer Pater Werenfried feiert. Es ist bereits das 18. Mal, dass wir uns in Köln mit unseren Wohltätern treffen. Und doch ist halt in diesem Jahr alles anders, denn Corona spielt natürlich mal wieder die Hauptrolle. Wegen Corona muss die Informationsveranstaltung am Nachmittag im Maternushaus leider ausfallen. Stattfinden wird aber wie gewohnt der Gedenkgottesdienst im Kölner Dom. Nur ist in diesem Jahr der Beginn erst um 12 Uhr mittags und nicht um 11 Uhr wie sonst, wie in all den Jahren zuvor. Aber es ist ganz leicht zu merken, 12 Uhr mittags, Kölner Dom. Bereits um 11:45 wird Florian Ripka, der Geschäftsführer von Kirche in Not, die Gäste begrüßen und dann einige einführende Worte zur Arbeit von Kirche in Not sprechen. Wenn Sie dabei sein möchten, dann müssen Sie sich anmelden und dafür haben Sie noch Gelegenheit bis einschließlich morgen, also Anmeldung für den Gottesdienst im Kölner Dom unter Telefon 089 für München 6424888 und die 0. Der Kölner Dom ist leicht zu erreichen, er befindet sich direkt neben dem Kölner Hauptbahnhof. Und als kleine Einstimmung auf das Pater Werenfried Jahresgedenken hören Sie jetzt einen Kurzbeitrag von Martin Korden über unseren Gründer Pater Werenfried van Straten. Ich darf mich an dieser Stelle schon von Ihnen verabschieden. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag.
Man kann nicht über die Liebe predigen oder das Evangelium verkünden für Menschen mit leeren Magen. Ich habe also hunderte Tonnen von Speck gesammelt und deswegen den Namen Speckpater bekommen.
Pater Werenfried van Straten hatte kurz nach dem Krieg das Elend der deutschen Heimatvertriebenen aus dem Osten gesehen. Erschreckt und aufgerüttelt begann er daraufhin in Belgien für diese notleidenden Deutschen zu sammeln. Doch es stieß zunächst auf heftige Ablehnung. Waren es doch gerade die Belgier, die besonders schwer unter der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg zu leiden hatten. Doch Pater Werenfried gelang es, dass seine Zuhörer in den Deutschen die leidenden Mitmenschen erkannten. Weil die Belgier eher Lebensmittel als Geld hatten, spendeten sie vor allem Speck. Aus dieser Hilfsaktion von Pater Werenfried entwickelte sich das weltweite Hilfswerk Kirche in Not, Ostpriesterhilfe. Dabei reiste der Prämonstratenser auch oft hinter den eisernen Vorhang, zur Sicherheit oft unter falschem Namen und mit angeklebtem Schnurrbart.
Meine eigene Mutter hat mich nicht wiedererkannt und so bin ich mit einem falschen Pass nach Osten. Es war nämlich sehr gefährlich für einen Bischof, mich zu empfangen. Damals hat man mich den letzten General des Kalten Krieges genannt.
Dabei kam Pater Werenfried mit friedlichen Absichten. Er unterstützte die verfolgte Kirche im Kommunismus mit Geld, Hilfsgütern und Bibeln. Den Regimen war er natürlich ein Dorn im Auge. Einmal wurde er verhaftet und verschleppt, konnte aber wieder fliehen. So wurde sein Einsatz auch zum Vorbild für einen Agentenkrimi unter dem deutschen Titel »Im Namen des Vaters«.
Ich kam ziemlich gut weg da, obwohl natürlich meine Organisation wurde irgendwie vorgestellt als eine Art Spionagezentrum, das noch besser war als die KGB. Es stellt nicht das Wesentliche dar meines Werkes, aber vieles Historisches ist wahr und es ist gut geschrieben.
Der gebürtige Niederländer wurde als glänzender Organisator und mitreißender Prediger bekannt. Er hielt bis zu 90 Predigten in einem Monat. Als seine eigentliche Aufgabe aber entdeckte er das Betteln. Legendär wurde sein sogenannter Millionenhut, mit dem er in Kirchen und Sälen für Kirche in Not sammelte. Erst 87-jährig gab Pater Werenfried van Straten die Leitung seines Hilfswerkes ab. Kurz nach seinem 90. Geburtstag starb der Speckpater am 31. Januar 2003. Der Kölner Kardinal Joachim Meissner würdigte Pater Werenfried nach dessen Tod einmal so.
In ihm begegnen wir einem Zeugen Jesu Christi, den der Herr zu den Menschen in Not und Bedrängnis gesandt hat. Es ist eine Menschheitsüberzeugung, dass Worte belehren, aber Beispiele mitreißen. Das gilt ganz besonders für Pater Werenfried. Er war und ist ein mitreißender Zeuge Jesu Christi und ein wirklicher, barmherziger Bruder der Trostlosen und Hoffnungslosen.